dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben den Text vorhin schon einmal zusammengelesen. Teil haben die Kinder eben vorgetragen. Jetzt wollen wir diesen wunderbaren Psalm 139 noch einmal hören als Predigttext. Und in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort wollen wir uns erheben. Ich lese uns die ersten 16 Verse. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so wird auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich finster, ich möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner war. Amen. Wir wollen beten. Wir werden heilen, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns für diesen Sonntag den Psalm 139 schenkst. Und dass du durch diesen Psalm zu unser aller Leben sprechen willst. Weil wir das hören, was wir zu hören haben und verstehen für unser Leben, dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Gib uns deinen guten Geist. Segne du selber das Reden und das Hören dieses Psalmes 139 für unser Leben, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Psalm geht es um nicht mehr und um nicht weniger als um die beiden wichtigsten Dinge meines Lebens. Es geht nämlich um meinen Gott und es geht um mein Leben. Es werden einige, die das haben, das darf der Pfarrer nicht so häufig tun, von sich selber sprechen, in der Ich-Form. Und wenn Sie die fünf Punkte sehen, das ist immer noch formuliert, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Aber wissen Sie was? Genau das tut die Bibel immer wieder. Lässt die Männer und Frauen der Bibel von ihrem eigenen Leben in Verbindung zu Gott sprechen. Die sagen immer ich und mein Gott. Das ist nicht so wie bei Knieke, wo man sagt, ein Brief darf nicht bei ich beginnen. Nein, in der Bibel ist es ganz wichtig, von meinem persönlichen Verhältnis zu Gott zu sprechen. David tut das auch hier. Er spricht nicht von irgendjemand anderem. Er spricht hier im Psalm 139 der erste Person Singular. Ich und mich immer und immer wieder. Und das möchte ich in dieser Predigt auch tun. Ich möchte von meinem Leben sprechen. Von meinem Gott. Von dem, was ich für mich erkannt habe, aus dem, was David hier im Heiligen Geist uns geschrieben hat. Und ich hoffe, dass Sie, dass ihr ganz neu Dinge erkennt für euer Leben, für dein Leben und für Gott in Jesus Christus. Und ich habe uns aus diesem Psalm 139 fünf Punkte herausgebracht für mein Leben, die hoffentlich auch so für dein Leben stimmen. Erstens, Gott schuf mein Leben. Zweitens, Gott kennt mein Leben. Fünftens, Gott erhält mein Leben. Das erste, Gott schuf mein Leben. Das ist eine wichtige Erkenntnis für den König David im Heiligen Geist. Lesen wir in Versen 13 und 15 hier. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Zum Thema Schöpfung könnte man ja eine Menge sagen. Nicht hier sind die Darwinisten, hier sind die Kreationisten, hier sind diejenigen, die an die Bibel glauben, hier sind diejenigen, die wissenschaftsgläubig sind, aber da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen. Da werden wir an anderer Stelle noch, vor allem bei der Evangelisation, im November einiges drüber hören. Ich möchte heute einfach darüber sprechen, was das für ein wunderbares ist, das zu wissen, dass ich einen Schöpfergott habe, dass Gott mich geschaffen hat, dass er mir mein Leben gab. Das lesen wir uns in der Bibel überall und immer wieder geht schon los. Erst Buch Mose nicht. Und Gott schuf Himmel und Erde und schuf die Tiere und schuf den Menschen, so heißt es im ersten Kapitel, zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf ihn. Wir haben es auch eben alle miteinander bekannt, tun wir jeden Sonntag für Sonntag. Ich glaube an Gott, der Vater, Schöpfer. Schöpfer Himmels und der Erde. Und das inkludiert natürlich auch alles, was auf Himmel und Erde vorhanden ist, nämlich auch mein eigenes Leben. Das ist das Erste, was wir im Glaubensbekenntnis sagen, dass wir an einen Schöpfergott glauben. Wer daran nicht glaubt, der kann direkt alles andere in der Bibel vergessen. Wer irgendwie ein Gottesbild hat, das ja die Schöpfung ausklammert, wir brauchen immer weiterzudenken. Das ist natürlich Grundlage unseres Glaubens, meines Glaubens, dass ich geschaffen bin. Ich bin kein Zufallsprodukt. Nicht irgendwie Endprodukt einer Kette vieler physikalischer Zufälle, wo ich jetzt auf einmal stehe. Nein, es gab einen Gott und den gibt es und er hat vor Urzeiten beschlossen, dass ich leben soll. Er hat mich geschaffen. Er ist der Töpfer, so sagt es die Bibel einmal, ich bin der Ton. Das sagt der König David für sein Leben, das sage ich für mein Leben. Ich habe einen Schöpfergott, der mir das Leben geschaffen hat. Das ist nun erstmal nichts Ungewöhnliches. Das ist der dogmatische Lehrsatz, das Erste, was wir glauben müssen. Aber wenn man diesen Lehrsatz tatsächlich für sein Leben annimmt und nicht einfach nur nachklappert, dann hat er unglaublich viel Stärke und Kraft in sich. Denn wenn ich das wirklich glaube durch den Heiligen Geist in meinem Herzen, dass Gott mein Schöpfer ist, passieren zwei Dinge für mein Leben. Erstens, ich habe ein anständiges, vernünftiges Selbstwertgefühl. Ich muss mir nicht irgendwie mein Selbstwertgefühl von irgendwelchen anderen Kriterien abhängig machen oder mir von anderen Menschen erklären lassen, dass ich etwas bin oder eben nicht mehr bin. Falls dass über meinen Wert entschieden wird, wie gut ich aussehe, ob ich hübsch oder hässlich bin, nach irgendwelchen Kategorien, ob ich viel Geld oder wenig Geld habe, welchen Schulabschluss ich besitze, wie viel IQ ich habe, wie attraktiv ich bin, wie sportlich ich bin, ob ich der richtigen Masse angehöre oder nicht, ob ich über 1,80 Meter groß bin oder kleiner. Ist ja mein Selbstwertgefühl ist nicht von diesen Äußerlichkeiten bestimmt, sondern mein Selbstwertgefühl ist von einer einzigen Sache bestimmt. Dass mein Schöpfergott mich, Olaf Hatzel, so haben wollte, wie ich bin. Wunderbar bin ich gemacht. Wunderbar sind deine Werke. Das ist was Tolles. Und ich sage das einfach mal ganz spitz formuliert und zugespitzt. Ein anständiges Selbstwertgefühl, was echtes in mir, das kann ich nur als Christ haben. Jeder andere, der muss sich irgendwie über die Gesellschaft verstehen und deklinieren und verstehen. Der muss immer wieder gucken, bin ich denn auch was wert? Auch jetzt im hohen Alter? Wenn ich weiß, dass ich einen Schöpfergott habe, dass der mich so gemacht hat, wie ich bin, dann muss ich mir das selber nicht mehr erklären, sondern der hat mich ja gemacht, wie ich sein soll. Und das ist was Tolles. Und dann ist es egal, wenn ich alt, unsportlich, arm und vermeintlich nicht intelligent bin. Gott wollte mich ja so mit meinem Leben. Da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Wenn ich einen Schöpfergott habe, dann ist das unglaublich wichtig für mein Selbstwertgefühl. Denn dann kann ich sagen, mit vollem Recht, wenn ich ins Spiel gucke, wunderbar bin ich gemacht. Aber ich will, dass ich dann ein anständiges Selbstwertgefühl habe. Nein, Ich muss mir auch keine Sorgen mehr machen um mein Leben, wenn ich weiß, dass es einen Schöpfer gibt. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann gibt es ja auch einen Eigentümer. Also wenn ich hingehe, kaufe ein bisschen Ton im Baumarkt und modelliere einen Topf, dann ist das mein Topf, mein Gefäß, das mir unterpflanzt wird und ich kümmere mich um dieses Gefäß. So sagt es die Bibel. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Er ist unser Eigentümer. Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wir gehören uns nicht selber. Wir gehören einem anderen. Das ist alles nur geliehen. Das Geld, was ich habe, das Haus, das ich bewohne, mein Körper, den ich habe, das ist alles nur Gabe von Gott. Und das Geld, das ist unglaublich entlastend. Da brauche ich mir um das Morgen, um das Übermorgen und das in 2 Jahren keine Sorgen zu machen. Weil da ja ein anderer ist, der sorgt sich um uns. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich um euch. Wir können alles bei Gott lassen, weil er kümmert sich ja sowieso. Und wir können mit unseren Sorgen eh nichts machen. Das ist was Wunderbares. Ich habe mir auf der Hand, glaube ich, schon gelegt, ich habe ein neues Handy. Ja, habe ich mir letzte Woche gekauft. Das war während der Predigtvorbereitung. Ich habe das Handy jetzt bekommen und wie ich das Handy gekauft habe, hat der Verkäufer mir alles erzählt, was dieses Handy kann. Unglaublich. Aber dann sagt er so zum Schluss, wissen Sie, was das Beste ist? Wenn dieses Handy kaputt geht, also wenn ein Kratzer hier in der Scheibe ist oder wenn das irgendwie ins Wasser fällt, das Handy gehört nach wie vor unserer Gesellschaft und wenn das kaputt geht, sind Sie versichert. Dann kriegen Sie sofort ein neues. Ich kann jetzt auch nicht kaputt schlagen, ich schicke mir sofort ein neues Handy zu. Kann ich ganz sorglos mit umgehen. Brauche ich mir keine Gedanken darum zu machen, weil meine Handygesellschaft kümmert sich um diesen Apparat. Ich weiß nicht, der kostet 300 Euro oder so, der Apparat, keine Ahnung. Wisst ihr, um mein Leben. Das ist ja viel wertvoller für mich. Da kümmert sich auch ein anderer. Ich fange immer wieder als Mensch an, mir Gedanken zu machen und sage, oh, wie wird es denn werden mit meiner Gesundheit, mit meiner Altersvorsorge und. Und das ist so tröstlich, wenn ich dann hören darf, weil du brauchst ja keine Gedanken zu machen. Ich bin doch da, dein Schöpfer. Ich habe das Leben gegeben, dass du nichts dazu getan. Ich werde es ja wieder wegnehmen, da tust du nicht zu. Ich kümmere mich auch alle Tage, die da sind. Das wusste der König David, das war der Trost. Das weiß ich und das ist mein Trost, dass Gott mein Leben geschafft hat. Und ich hoffe, dass du das auch weißt, dass du das auch sagen kannst. Gott schuf mein Leben. Das Zweite, Gott kennt mein Leben. Er bin nicht nur geschaffen, sondern er weiß auch, wie ich verwalten dieses Leben führe. Da ist in den Versen 1 und 4, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Dieser Gott und Herr, das weiß David, kennt ihn in- und auswendig. Noch bevor er irgendwas macht, weiß Gott schon, dass er es tun wird. Er wusste schon, als er geboren wurde, dass er einst König wurde. Er wusste schon, als er ein junger Mann war, dass er einst ihn enttäuscht würde mit der Batscheba. Er wusste schon alles. Gott kennt das Leben von David. Und er kennt auch mein Leben in- und auswendig. Er weiß heute schon, was in 500 Tagen sein wird, was ich dazu mitreißen werde. Er weiß alles. Er weiß vor allen Dingen auch all den Mist, den ich noch machen werde. Und den ich schon getan habe. Um all die Sünde, die ich tue. Um all meine falschen Gedanken. Um jedes falsche Wort, was auf meiner Zunge ist. Übrigens, das ist ganz wichtig, wenn man so meint, so nach dem Motto, wenn man in die Beichte geht, in die Buße, erzählt man Gott irgendetwas, was der noch nicht wüsste. Gott weiß eh alles. Deshalb sollen wir auch so offen sein mit unserem Schuldbekenntnis. Bringt alles vor Gott, was bei euch falsch ist. Wenn ihr es ausspricht, den erschüttert nichts, der weiß es ja eh, das ist anders als bei der Ehefrau, die weiß, die Dinge nicht weiß. Gott weiß alles, der kennt einen. Und wisst ihr, wenn man das auch erlebt hat im Glauben durch den Heiligen Geist, da knallt es richtig rein, dass Gott nicht nur irgendwie so ein abstrakter Begriff ist, irgendwie ja, so eine Axiom, was man sagt, ja, wir gehen da davon aus, als theoretische Grundlage aller weiteren Spekulationen. Und wenn man das erkannt hat, dann haut es richtig rein. Wir erzählen immer wieder davon, wenn Menschen das feststellen, dass Gott einen in- und auswendig kennt. Geht das los in Johannes 1 mit dem Nathanael. Philippus war zum Glauben gekommen, dass er zum Nathanael gegangen hat und gesagt, Nathanael, komm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus aus Nazareth. Das sagt dieser Nathanael, dieser gebildete Mann, das kann man aus Nazareth Gutes kommen. Philipp sagt, komm und sieh das, komm und sieh das. Und dann lässt sich dieser Nathanael so mitschleifen und dann kommt sie zu Jesus und wie sie gerade auf ihn zugehen, da sagt Jesus zu ihnen, siehe, ein rechter Israelit, dem kein Falsch ist. Und er fragt Nathanael, woher kennst du mich denn? So nach dem Motto, was soll denn dieser Spruch hier mit dem rechten Israelit, wo willst du den nicht erkennen? Und dann sagt Jesus, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und dem, was war, wir wissen nicht, was es war unter dem Feigenbaum, da macht es Klick. Da macht es Klick bei Nathanael und er sagt, der kennt mich auswendig. Dann sagt der Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und das ist es wirklich, das zu erleben, dass Gott einen in- und auswendig kennt, das ist was Fantastisches. Und wenn man das erlebt, wenn man das weiß und glaubt, wie der König David, wie ich das auch tue, dann wird man immer wieder die Bibel, da wird man die Losung mit ganz anderem Verständnis lesen. Wisst ihr, wenn ich mit Gott bete, wenn ich mit ihm spreche, dann ist er mein bester Ratgeber und Therapeut, denn er kennt mich in- und auswendig. Wenn ich den Dingen im Gebet sage, wenn ich den bitte um Wegführung, dann antwortet Gott mir. Dann spricht er in der Bibel, dann spricht er in Predigt, dann spricht er in der Losung zu mir. Manchmal denke ich, das Losungsbuch hat der Herr nur für mich geschrieben. Da höre ich richtig diese Kommunikation. Dann merke ich, der kennt mich und gesagt, genau für den heutigen Tag, für die Situation, was ich brauche. Nicht alles gefällt mir immer, das muss ich auch sagen. Nicht so, jetzt lange werde ich nur aufgebaut und getröstet. Manchmal kriege ich auch einen richtigen Ordnungsgang. Nicht also heute Morgen zum Beispiel halte ich die beiden Worte, die heute Morgen drin waren, im Losungsheft nicht zu sagen, Gutes zu tun und dass das, was da ist, das sollen wir anpacken. Das war genau für mich, genau eine Situation, die ich weiß und verstehe. Aber es ist das Tolle, das zu erleben, dass Gott einen kennt. Gott kennt mein Leben, das wusste der König David, das weiß ich und kann ich nur bezeigen. Und ich hoffe, das auch für dein Leben, dass du das auch weißt. Gott kennt dein Leben. Ein drittes, Gott lenkt dein Leben. Er kennt nicht nur dein Leben, er lenkt auch dein Leben. Vers 5 heißt es, von allen Seiten und gibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich will nicht wissen, was allein in den letzten Wochen los war in meinem Leben. Ich bin viel auf der Autobahn gefahren, was Gott da alles mit seinen Engeln machen musste, um meinem Leben behüten und bewahren zur Seite zu stehen. Und ich könnte jetzt wirklich erzählen, dann sind wir nächsten Sonntag noch hier, von den Dingen, wo Gott in meinem Leben gelenkt hat oder eingegriffen hat. Das tut Gott. Und das erfahrt man übrigens auch, wenn ich da bin, dass Gott eingegriffen hat, mir behütet hat, mir beschützt hat, aber auch in den Knallhart korrigiert hat. Gott lenkt das Leben. Fragen die Leute immer, gerade auch die ein bisschen intelligenteren Konfirmanden, ja, Pastor Latz, wie ist das denn jetzt, wenn Gott lenkt, ist unser Leben dann alles vorherbestimmt, heißt es ja auch hier im Psalm 139, kennt schon alle Tage, weiß schon jedes Mal, was wir dazu machen, halt nicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns ja frei entscheiden, wie ist das denn jetzt, gibt es einen freien Willen oder ist ein unfreier Willen, ist alles prädestiniert? Das ist auch ein langer Streit in der Theologiegeschichte nicht. Damit hat sich Pilatus gegen Augustin auseinandergesetzt, Luther gegen Erasmus nicht. Gibt es jetzt Prädestination oder ist alles vollkommen frei? Wisst ihr was? Die Bibel sagt beides. Die sagt jawohl, es ist alles schon vorherbestimmt, Gott weiß alles. Und der Mensch hat den freien Willen. Hoppla, das kriegen wir wieder nicht übereinander. Aber das wissen wir, also ist das bei Gott. Vieles bei Gott kriegen wir nicht übereinander. Wie die Dreieinigkeit nicht. Was ein einziger Gott frei sein kann. Und das ist auch mit dem freien Willen. Es gibt zwei Stränge für unser Leben. Es gibt Gottes Willen. Das ist der Masterplan für mein Leben. Aber weil Gott uns lieb hat, lässt er uns auch den freien Willen. Wir müssen nicht das tun, was Gott für uns vorgesehen hat, vorherbestimmt hat. Wir können es auch frei entscheiden. Gott weiß das immer schon. Aber trotzdem versucht er uns immer und immer und immer wieder in unserem Leben dazu zu bringen, dass wir seinen Willen erfüllen. Übrigens, wenn wir nachher auch beten, dein Wille geschehe. In uns gibt es den alten Adam, also das, was wir selber wollen, und gibt es den Heiligen Geist als Christen. Und die beiden Stränge konkurrieren miteinander. Und gesegnet gehen wir dann im Leben, wenn unser eigener Wille in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist. Aber dazu zwingt uns Gott nicht. Das ist eine freie Entscheidung. Er zwingt doch niemanden zum Glauben. Aber gesegnet seid ihr dann, wenn ihr den Willen Gottes für euer Leben annimmt und wenn ihr die Lenkungen zulasst. Übrigens, so schließt ja dieser Psalm auch nicht. David ist ja ganz, also das ist ein brillanter Typ. Ich lerne so viel immer wieder von diesem David nicht. Der wirklich immer wieder so viel falsch gemacht hat in seinem Leben. Der schreibt mir dann zum Schluss: Prüfe, wie ich es meine und siehe, wenn ich auf bösem Wege bin und und leite mich auf ewige Wege. Nicht wir Menschen, wenn wir das machen, was wir wollen, gehen wir immer wieder die bösen Wege. Auch wenn die so irdisch ganz gut aussehen und so vernünftig und klar sind, aber es sind dann die bösen Wege, weil die weggehen von Gott. Aber Gott hat einen ewigen Weg. Und er hat er für jeden Menschen vorgesehen in seinem Heilsplan. Er hat einen Heilsmasterplan für jedes Leben. Und das ist was unglaublich Tolles, wenn man das im Glauben erkennt und annehmen kann. Dass man weiß, da ist ein Gott, der lenkt mein Leben. Und das heißt, so wie in dem Tauschhof von dir, Sophie, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott lenkt das. Und das darfst du auch wissen für deine Situation. Nicht wissend, was dich jetzt betrifft, aber er, Gott, dein Schöpfer, ist da. Der kennt deine Situation in- und auswendig. Und der hat einen Plan für dich aus diesem Dilemma, in dem du momentan bist, raus. Du musst dich nur ihm anvertrauen. Gott lenkt dein Leben. Ich wollte eigentlich noch das Lied Befehl über deine Wege singen lassen, aber weil wir gleich noch den Chor hören, singen wir das nicht mehr. Da heißt es so wunderbar in der Strophe 4. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das wusste Paul Gerhard im Glauben stehend, dass Gott sein Leben lenkt. Das hat er nicht weitergegeben. Das wusste der König David und ich kann euch das sagen, das weiß ich auch ganz sicher, dass Gott lenken da ist für mein Leben. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du das weißt. Heute und alle Tage, Gott ist da und er lenkt dein Leben von allen Seiten und gibt dich und er hält seine Hände über dir. Ein viertes. Gott lenkt nicht nur und kennt uns und führt uns das Leben ein, er beendet auch mein Leben. Gott beendet mein Leben. Psalm 39, Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner war. Wir haben schon über das Buch des Lebens gesprochen, an anderer Stelle. Im Buch des Lebens steht auch jeder einzelne Tag, der noch mit in meinem Leben. Ich habe gestern einmal ausgerechnet, nicht? Wir haben ja eine statistische Lebenserwartung der Deutschen, die liegt bei 29.200 Tagen. Knapp 80 Jahre wird im Durchschnitt jeder Deutsche. Also bei 90 wird nicht mal gut drüber, wenn man 70 wird, hat man 10 Jahre zu früh, ist man vermeintlich gestorben. Aber im Durchschnitt werden wir alle 29.200 Jahre alt. Sophie ist noch keine 100 Tage alt, also die hat noch vermeintlich eine Menge vor sich. Ich habe nachgerechnet, ich bin etwa 16.000 Tage alt und da ist schon bergfest, also ich habe so statistisch gesehen schon die Hälfte hinter mir. Aber, liebe Brüder und Schwestern, das wisst ihr alle, keiner weiß, ob denn Pastor Latzel tatsächlich die 29.200 voll macht. Das weiß nur mein Schöpfer. Denn der weiß heute schon, wann mein Todestag ist. Kann sein, es sind nur noch 100 Tage. Und ich bin ja noch nicht mehr dieses Jahr 2011. Kann auch sein, ich werde 100 Jahre. Also dann kommt noch einiges dazu. Dann habe ich Bergfest dann nicht ganz geschafft. Weiß ich nicht. Das Einzige, was ich sicher weiß, Gott beendet mein Leben. So wie auch das von Sophie. Da weiß keiner, ob es tatsächlich noch insgesamt dann 29.000 Tage werden, ob es weniger sind oder mehr. Keiner weiß es. Und das weiß auch keiner von deinem Leben. Heute kann der letzte Tag sein. Kann auch sein, es kommen noch 20, 30, 40 Jahre. Aber eins, das können wir wissen. Gott beendet unser Leben. So sagt die Bibel auch, wir sollen uns nicht zu viel Gedanken machen über die Zukunft. Nicht, wir wollen morgen dies und das tun, in jene Stadt reisen, sagt der Jakobusbrief nicht. Wir sollen immer wieder sagen und bei allen Berechnungen vom Kopf haben, im Kopf haben, so wir leben und Gott will. So wir leben und Gott will. Denn das ist die Grundvoraussetzung. Und da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Übrigens ist es auch tröstlich, wenn man ins Krankenhaus geht und eine schwere Krankheit hat. Nicht, das hängt nicht an den Ärzten. Das hängt doch nicht irgendwie an der physischen Konstitution. Wenn Gott will, und dann werden wir leben. Oder nicht? Gott hat alle Tage schon geschrieben, wer weiß, wann der Tag kommt, da er mein Leben abruft. Und die Bibel sagt, das ist wichtig, dass er darüber nachdenkt, dass dieses Ende kommt. Denn wir leben häufig so, als gäbe es immer wieder ein Morgen und nächstes Jahr und nächstes Jahrzehnt. Und doch ist das ganz schnell, dass diese Tage weg sind. Das können die Älteren bei uns bezeugen. Manche von uns schon die 29.000 Tage überschritten haben. Die gehen auf einmal ganz schnell dahin. Gott beendet mein Leben. Es mir gegeben und wer beendet das? Das weiß der König David. Und der König David, Er hat eine wahre Hoffnung darauf, dass selbst im Tod Gott da ist. Da komme ich gleich im fünften zu. Diese wahre Hoffnung, die habe ich viel stärker als David. Aber erstmal muss ich das auch hören und wissen, dass Gott mein Leben wendet. Und das wünsche ich dir auch, so hart diese Botschaft ist, dass du das auch weißt. Dein Todestag steht fest, wie dein Geburtstag schon festgestanden hat, weil ewig höre ich auf dein Todestag steht. Und Gott beendet dein Leben, das sagt dieser Psalm. Aber, jetzt kommen wir zum fünften Punkt, Gott erhält mein Leben. Der Mensch, der ohne Gott lebt, der nicht an einen Schöpfer Gott glaubt, dem macht sowas Angst, zu wissen, der kommt der Todestag. Ist wieder verdrängt oder verniedlicht, keine Ahnung, aber er kann damit in letzter Konsequenz nicht umgehen mit dem eigenen Haus. Weißt du, für mich ist das kein Problem. Das sage ich so hart und so steil, wie ich hier stehe. Kann sein, dass ich mir mal eine schwere Krankheit kriege, an der ich sterbe und dann dessen Leiden sterbe. Aber der Tod als solches ist für mich kein Problem, weil ich eins genau weiß, wie der König David. Wenn ich eines Tages mich zu den Toten lege, dann ist er da. Das heißt es ja wunderbar in dem Vers 8 bis 9. Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Genau das passiert. Dieser Gott und Herr Jesus Christus behält mich nicht nur in diesem Leben, behütet mich, lenkt mich, kennt mich, sondern wenn ich eines Tages mich zu den Toten lege, wo immer das dann auch sein wird, und mich beerdigen will, dann weiß ich, ich bin nicht auf dem Friedhof, sondern ich bin bei Jesus Christus. Bette dich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Wir haben draußen dieses wunderbare Relief, dieses ganz alte Relief von einem Park plötzlich, wo das Kreuz, man kann es kaum erkennen, weil es so verwittert ist, der sandsteinig, dass das Kreuz und unter dem Kreuz ist der Totenkopf und sind so Knochen. Damit wollte der Bildhauer ausdrücken, das Kreuz Christi hat den Tod besiegt. Und den Tod müssen wir biologisch hier sterben, alle. Aber das ist nicht schlimm, weil der Gott, der uns das Leben geschaffen hat, ist für uns da, auch im Tod. Und er führt uns von diesem Leben ins ewige Leben, wenn wir an ihn glauben. Das, was David hier sagt, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Das kann nur der gläubige Mensch sagen, der an Jesus Christus glaubt. Und das tue ich auch. Wenn ich mich bei den Toten betten werde, dann ist Jesus Christus da. Und weil das so ist, liebe Brüder und Schwestern, brauche ich keine Angst zu haben vor dem Tod. Denn dann kommt das Allerbeste noch. In der letzten Woche ist einer meiner Vorgänger aus der alten Gemeinde verstorben. Pfarrer Pinkazzi, ganz gläubiger, klarer Mann, ist gestorben, aber die Trauerfeier, das war keine Trauerfeier, sondern die Jubelfeier. Weil er ist zwar hier gestorben, aber der ist heimgegangen. Alle haben nur gesagt, gut, dass der Herr jetzt von seinem Leiden erlöst hat, gut, dass der daheim ist beim Herrn Jesus Christus. Er hat sich bei den Toten gebettet, aber nicht bei irgendwelchen Leichnamen, sondern er ist beim Herrn Jesus Christus. Und das weiß ich auch. Und weil ich das weiß, kann ich fröhlich und froh leben. Ich weiß, mein Leben hier wird getragen von meinem Schöpfer Gott. Aber ich weiß vor allen Dingen eins, wenn ich mich zu den Toten legen würde, ist auch mein Herr und Gott Jesus Christus da. Und das wünsche ich dir auch, dass du das weißt. Das wünsche ich dir auch, dass du das weißt von deinem Leben, dass du vor dem Tod keine Angst haben musst. Und es ist keine Sache, die du intellektuell dir erklären kannst, sondern das kann der Heilige Geist dir nur ins Herz schreiben. Und das ist ein wunderbares Leben, wenn man ohne Angst vor dem Tod sterben kann. Ich habe vorhin noch mal am Handy gesprochen, die Firma, von der ich das gekauft habe, die haben ganz Bremen, haben die jetzt so Plakate aufgehangen. Da bewerben die ihre Angebote, die sind finanziell lukrativ, nicht was man alles telefonieren kann. Die bewerben ganz Bremen damit. Und wunderbar, dass man mit diesem Telefon telefoniert. Kann man sagen, zu Recht oder nicht zu Recht, ist werbemäßig schlau oder nicht schlau. Nur als ich diese Werbeplakate gesehen habe, habe ich gesagt, was für ein Wahnsinn. Nicht über so einen Mist nicht, da wird Werbung gemacht, da lesen das Leute. Über so eine Botschaft zu sagen, dass man günstig mit diesem Telefon telefonieren kann. Aber über die wichtigste Botschaft, da schweigen sie so stark mit den Werbeplakaten nicht. Das müssten wir plakatieren, überall dran halten. Nicht, dass wir sagen, der Gott, der dir das Leben gegeben hat, der erhält dich selber im Tod. Nicht, was ist das für eine Botschaft? Nicht zu sagen, kannst du 12 Euro im Internet surfen, sondern zu sagen, nein, nicht. Es gibt eine Hoffnung auch angesichts des Todes. Du wirst ewig leben, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das wünsche ich dir. Dass, obwohl Bremen so wenig Botschaft dafür macht, dass du das trotzdem weißt und dass du das tief in dein Herzen aufgenommen hast. Und wenn du das weißt, dann geh noch bei der Botschaft, noch bei der Werbung für diese Botschaft, denn das ist das Wunderbarste, was es auf der Welt gibt, zu wissen, dass Gott einem das Leben erhält, selbst wenn man stirbt. Fünf Punkte aus diesem Psalm 139, durch die Gott mich neu ansprechen will. Gott schuf mein Leben, Gott kennt mein Leben, Gott lenkt mein Leben, Gott beendet mein Leben, Gott erhält mein Leben. Möge der Herr diese Predigt in deinem Leben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus, vom auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören den Männerchor St. Martini, der will uns passend zu predigen etwas von unserem Gott erzählen.